Bau dein Business.
Bau dein Business mit Philipp Westermeier. Präsentiert von GoDaddy.
Herzlich willkommen zur 7. Folge des Bau dein Business Podcast, den wir für GoDaddy machen dürfen. Wir UMR, also ich als Gastgeber. Und heute zu Gast ist Christopher Landslot oder Landslot.
Landslot.
Landslot von Kinderling. Was macht Kinderling?
Ja, hallo Philipp. Danke erstmal für die Einladung. Kinderling ist die Inspirationsquelle und Buchungsplattform für Familien- und Kinderaktivitäten. Letztendlich helfen wir Eltern dabei, über unsere Plattform ja die richtigen Freizeitaktivitäten zu finden, sorgen für besondere Erlebnisse und für
deutschlandweit oder nur in Berlin?
Mehr Zeit für die Familie. Tatsächlich deutschlandweit mittlerweile. Wir sind in Berlin gestartet und jetzt sind wir in 8 verschiedenen Regionen, Deutschland und sogar in der Schweiz. In
Wie Zürich. Viele Aktivitäten gibt es denn als aggregiert bei euch?
Oh, Aktivitäten mittlerweile über 5000 tatsächlich von über 2000 Anbietern. Also da hat sich im Laufe der Zeit viel, viel angesammelt.
Okay. Und ihr habt die denn da erstmal alle selber am Anfang manuell eingetragen, um es sozusagen hochzufahren?
Genau, also wirklich klein gestartet, wirklich damit angefangen, die ersten Anbieter noch persönlich kennenzulernen, erstmal zu schauen, was für eine Plattform wünschen die sich eigentlich, was brauchen die, wie soll eine Webseite aussehen, wie soll der Prozess aussehen und dann nach und nach sozusagen mehr Anbieter auf die Plattform genommen. Wir sind wirklich in 2 Berliner Bezirken gestartet, Prenzlauer Berg und Friedrichshain, so als Klischee-Familienbezirke und dann das nach und nach expandiert.
Aber es war jetzt kein Hobbyprojekt am Anfang, sondern es war schon immer als Business und es war schon immer geplant, dass der nationale Rollout folgen soll und so weiter.
Auf jeden Fall. Das war immer schon ein Business geplant. Der Rollout in den deutschsprachigen Raum, der war immer schon sozusagen in der Planung drin, ganz klar.
Und wie verdient ihr dann jetzt aktuell schon Geld oder auch perspektivisch, was ist sozusagen das Erlösmodell?
Für die Eltern ist es komplett kostenlos, die Plattform zu nutzen. Wir verdienen letztendlich mit den Anbietern Geld und auch mit Brands, die mittlerweile unsere Zielgruppe natürlich auch ganz spannend finden und dann auch gerne sich im Blog platzieren oder im Newsletter und solche Geschichten.
Okay, und mit den Anbietern Geld zu verdienen, ist wahrscheinlich der Haupterlösstrom, oder?
Genau.
Das ist, wie geht das dann? Also wie?
Letztendlich ist es ein Provisionsmodell. Das heißt, ein Anbieter kann seinen Tanzkurs für Kids bei uns einstellen, hat selber ein Partnerportal, wo er die Einträge selber reinpacken kann mit Zeiten, Terminen, Preis. Und wenn dann ein Vater, eine Mutter das über Kinderling bucht, dann berechnen wir dafür eine Provision letztendlich als Vermittler. Genau, da gibt es eine Provisionsgebühr und Zahlung läuft auch über uns ab.
Aber ist das nur Provision, kein Listing-Fee, sondern nur Provision?
Haben wir tatsächlich auch. Also wir haben so ein bisschen ein Mischmodell. Es gibt natürlich, wir sind angefangen als reine Buchungsplattform und haben dann schnell gemerkt, dass sich Eltern auch noch weitere Inhalte wünschen, wie zum Beispiel einen Veranstaltungskalender. Eine ganz wichtige Frage von unseren Usern ist, was mache ich am Wochenende mit meinen Kindern? Was gibt's da Schönes an Flohmärkten? Wo kann man hingehen? Irgendwelche Kindertheater? Und das sind natürlich nicht unbedingt Provisionsgeschichten. Und für solche Sachen nehmen wir dann auch eine Listing-Fee. Ein anderes Beispiel ist Kindergeburtstage. Das wird zurzeit noch nicht online gebucht. Da möchte ich als Vater erstmal wissen, okay, welches Wochenende ist denn überhaupt noch frei? Wie viele Kinder dürfen da mitkommen? Gibt es da was zu essen? Und da rede ich erstmal mit dem Anbieter direkt. Das heißt, da in den Fällen nehmen wir eine Listinggebühr und stellen die Angebote dann bei uns auf die Seite und leiten dann letztendlich weiter zum Anbieter.
Mhm. Aber es ist ja am Ende ein Marktplatz, ne? Also mein alter Gedanke immer, das Geilste, was man haben kann, aber das Schwierigste, was man sozusagen aufbauen muss, sondern an beiden Seiten. Ja. Sozusagen Traffic aufbauen muss, Marketing machen muss de facto für beide Seiten. Also genau. Die Aussteller oder die Anbieter, ja. Als auch die dann Nachfrageseite, die in dem Fall die Familien oder so. Ne?
Genau, so ein bisschen das Chicken-Egg-Problem. Ja.
Habt ihr am Anfang ein bisschen getrickst und erstmal Sachen dann doch einfach eingetragen, ohne jede Gebühr und ohne jede Provision? Klar, ne? Erstmal ein paar hundert Sachen draufgeschrieben, um dann zu gucken, dass man dann Traffic drauf kriegt, dass überhaupt mal ein bisschen was in Gang kommt.
Anders geht's wahrscheinlich gar nicht. Wir hatten so ein paar Pioneers, Anbieter, die von Anfang an dabei waren, die uns da auch unterstützt haben und uns gegenseitig unterstützt haben. Aber natürlich haben wir auch gerade diese vielen großen Freizeitorte, ob das jetzt der Berliner Zoo ist oder irgendwie einfach was anderes, einfach eingetragen. Meistens noch eine Mail hinterher geschickt, guck mal hier, neue Plattform, bist du kostenlos drauf. Da sind dann welche dabei, die zahlen immer noch nichts sind for free auf der Seite, aber alles, was jetzt neu kommt, klar, die Zahlen.
Und wie groß ist die Firma mittlerweile?
Wir sind noch relativ klein. Wir machen schon sechsstelligen Umsatz. Stolz drauf, alles gebootstrapped auch von Anfang an.
Und bis heute? Keine Investoren?
Das ändert sich tatsächlich gerade. Also Anfang des Jahres haben wir die ersten Business Angels mit draufgenommen und sind gerade auch dabei, so eine Runde abzuschließen, die ein bisschen größer ist.
Also einen Profi-Investor?
Ganz genau, um das alles noch ein bisschen zu beschleunigen. Ich bin irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich dachte, ich kann das so weitermachen. Man muss dir vorstellen, im Wohnzimmer gesessen mit 3-4 Mann und haben das alles aufgezogen und haben dann auch so den ersten Rollout nach Hamburg dann aus dem Wohnzimmer heraus gemacht, haben dann gemerkt, Mensch, das klappt, das funktioniert. Wir können aus Berlin auch eine andere Region, in eine andere Region expandieren. Und dann war für mich so ein bisschen der Punkt, okay, das geht, aber es wird Zeit in Anspruch nehmen und gleichzeitig so ein bisschen die Sorge, dass irgendjemand kommt mit ein bisschen mehr Budget, der uns dann sozusagen die Märkte vor der Nase wegschnappt, die anderen Regionen. Und das war dann so der Punkt, wo ich dachte, okay, macht Sinn, Geld aufzunehmen zum jetzigen Zeitpunkt. Wir haben schon den Proof of Value in Berlin, das funktioniert und wollen jetzt ein bisschen schneller expandieren.
Okay, und sechsstellige Umsätze heißt da jetzt 100.000 oder eher 800.000, 900.000?
Im mittleren Bereich sind wir da, genau.
Okay. Ja. Und wann habt ihr angefangen?
Angefangen tatsächlich schon 2016. Mhm. Wir haben dann eigentlich ein bisschen verrückt, wie du auch sagst, ein Marktplatzmodell, wahrscheinlich so das eins der schwierigsten Themen, die man sich aussuchen kann. Ich wurde natürlich auch häufig gewarnt, habe das tatsächlich auch komplett alleine gemacht, hatte zu dem damaligen Zeitpunkt nicht wirklich einen Co-Founder. Aber irgendwie war das so die erste Idee. Ich war schon so ein bisschen in dem Startup-Modus, war zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr bei meinem Arbeitgeber.
Ebay,
genau, war viele Jahre bei Ebay, habe dann natürlich viel gelernt und hatte immer das Ziel, mich selbstständig zu machen, haben dann mit Freunden die verschiedensten Businessmodelle auch durchgespielt und ja, bin dann tatsächlich einfach bei dieser Idee hängen geblieben, selber als Vater die Erfahrung gemacht, dass es total frustrierend ist, solche Kurse rund ums Kind zu finden. Bei uns war das damals PKIP und dann Babyschwimmen und dann suchst du in irgendwelchen Magazinen, Schriftgröße 6, musst du eine Telefonnummer raussuchen, anrufen, dann geht nur der AB ran. Und das fand ich total archaisch zum damaligen Zeitpunkt schon. Und dann ist daraus sozusagen die erste Idee entstanden zu Kinderling.
Okay. Ja. Und wo holt ihr jetzt aktuell den Traffic her? Also wenn jetzt Leute die Angebote finden, worüber kommen die?
Das meiste tatsächlich über SEO, organisch noch. Was bei uns ganz gut funktioniert, ist unser E-Mail-Kanal. Social haben wir natürlich auch viel gemacht. Aber das meiste bis jetzt tatsächlich organisch. Also wie gesagt, wir sind jetzt so ein bisschen in diesem Punkt, wo wir jetzt auch Richtung Paid mehr gucken und auch testen. Aber bisher haben wir sehr, sehr wenig Geld tatsächlich ausgegeben.
Und das ist dann Keyword ist dann irgendwie, weiß ich nicht, Kindertöpferkurs Berlin oder was?
Zum Beispiel, genau, kannst dir vorstellen, gibt es eine große Anzahl an Keywords. Das ist durchaus eine Herausforderung für uns. Ne? Wir haben viele, viele Kategorien von Kinderkursen über immer mit Ort dahinter. Es ist natürlich dann ein sehr lokales Business. Du willst als Mutter, als Vater, willst du natürlich einen Kurs besuchen, der auch im Kiez am besten ist. Und dementsprechend hast du da schon ein großes Set an Keywords, aber auch ja sehr, sehr gezielt.
Und was ist das am meisten vermittelte Produkt, also der am meisten vermittelte Kurs oder Angebot?
Gute Frage. Was bei uns sehr gut läuft, also rund um die Schwangerschaft auf jeden Fall Erste-Hilfe-Kurse, die werden rauf und runter gebucht.
Wobei das sind nicht mehr für Kinder, sondern eher für Erwachsene.
Für die Eltern, für die Erwachsenen, genau. Aber es fängt halt bei uns halt wirklich mit der Schwangerschaft an.
Verstanden.
Ne? Natürlich auch immer wieder der Gedanke, ne, gehört das noch zur Zielgruppe oder nicht? Aber das ist natürlich ein schöner Einstieg auch, wenn man dann direkt auch schon die schwangeren Mütter und Väter abholt. Und da sind es auf jeden Fall die Erste-Hilfe-Kurse. Bei den Kids dann Tanzkurse. Auf jeden Fall, die werden rauf und runter gebucht. Schwimmkurse sind nachgefragt. Da ist häufig das Problem, dass es einfach keine Plätze gibt. Also in Berlin gerade wenig Therapiebecken, wo sowas überhaupt angeboten werden kann. Das sind so die Hauptsachen, die gebucht werden. Für ältere Kinder Feriencamps haben wir tatsächlich auch auf der Seite, wo du dann irgendwie deine Reiterferien machen kannst, Abenteuercamp, solche Geschichten.
Aber es ist halt so ein bisschen wirklich wie bei Parship oder bei anderen Marktplätzen, ist ja auch ein Marktplatz,
ja.
Auch man fängt sehr lokal eigentlich an, ne?
Ja.
Also wirklich mit seinem Kiez und dann
ja.
Habt ihr Hamburg dann erschlossen, nachdem ihr in Berlin schon es einigermaßen am Laufen hattet?
Genau, wir hatten irgendwann dann nicht nur Friedrichshain und Kreuzberg und Prenzlberg in Berlin, sondern sind dann auch so ein bisschen weiter rausgegangen in die Außenbezirke und dann kam irgendwann der Zeitpunkt, nach Hamburg zu gehen und das hier aufzubauen.
Und würdest du denn sagen, dass du jetzt eine gute Abdeckung hast in Hamburg?
Eine gute, wir können aber durchaus noch besser sein. Also das Ziel ist auf jeden Fall, das wünschen sich die Eltern auch natürlich, möglichst eine 100% Abdeckung. Das werden wir wahrscheinlich nie schaffen, aber wir wollen in die Richtung gehen. In Berlin sind wir da praktisch heute schon. In Berlin kennt uns auch schon jeder und die Anbieter kennen uns und sprechen uns an und wollen auf unserer Plattform sein. Und das ist natürlich gerade in den neuen Regionen, wo wir jetzt erst anfangen, noch nicht der Fall. Da müssen wir noch ein bisschen pushen tatsächlich.
Aber jetzt mal sozusagen kritische Frage, wenn du jetzt mit den beiden größten Städten in Deutschland 500 oder Größenordnung 1000 Umsatz machst, dann ist das ja limitiert. Dann sag mal, du kriegst jetzt noch 10 weitere Städte, die dann ansatzweise ähnlich groß sind, dann bist du ja vielleicht nur bei 2-3 Millionen Euro Umsatz am Ende. Oder
der Markt ist natürlich wesentlich größer als das, was wir abdecken. Wie gesagt, musst du dir vorstellen, wir haben das alles wirklich im Kleinen gemacht in der ersten Zeit, alles gebootstrapped in einem kleinen Team, noch kein Geld für Marketing ausgegeben. Wir haben letztendlich drauf gehofft, dass die Eltern dann Werbung machen für uns und das hat auch funktioniert. Oder die Anbieter selber, die sich drüber freuen, dass es da endlich eine Plattform gibt, wo man online seine Kurse einstellen kann. Das ist wirklich einfach ein neuer Markt für die meisten. Und da sind wir jetzt dran. Also das
wir sind ja auch im Markt als Business mit OMR. Ne? Also ich meine, ich mache ja mit unserer neuen Idee, OMR Reviews, also Software-Bewertung zu machen. Da brauchst du dann auch, wie bei euch, ne, die Leute, die erstmal die Bewertung abgeben, also dann die Leute, die im besten Fall als Software nachfragen und kaufen und so. Und da ist die Frage, von wem nimmt man das Geld? Wie macht man das? Wie monetarisiert man das? Aber mein Gefühl ist dabei, Affiliate würde für uns gar nicht in Frage kommen. Also was du gerade beschreibst, eine Provision ist eigentlich ein Affiliate-Modell. Dass ich sage, irgendwie vermitteln jetzt hier dann einen Softwarekauf, wo dann eine Firma für Tausende von Euros jährlich Software dann bezahlt und wir bekommen eine einmalig 300 Euro Provision Vermittlungsgebühr. Das auch die Frequenz der Käufe ist nicht hoch genug. Ne? Also wie oft kauft jetzt ein Unternehmen neue Software? Klar. Und all diese Fragen, die man sich hier stellen muss, ne? Welche Frequenz, welche Warenkörbe, was ist das passende Erlösmodell?
Ja.
Und da werdet ihr euch wahrscheinlich sehr viele Gedanken zu gemacht haben. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass wenn man eine Stadt im Griff hat, wie Berlin, dass dann das Volumen größer sein müsste als ein paar hunderttausend Euro eigentlich. Aber du sagst, da ist noch, wenn man erstmal anfängt, sozusagen den Traffic weiter aufzudrehen, dann kommt noch mehr.
Auf jeden Fall. Also wir haben, was auch Traffic angeht, da sind wir noch nicht an unsere Grenzen gestoßen, auch noch nicht in Berlin. Da können wir noch weiter wachsen. Also da ist noch viel, was man da erreichen kann, auch in den Städten. Bisher war natürlich als Bootstrap-Business natürlich auch ein Fokus auf die Monetarisierung, aber noch nicht in dem Rahmen, wie wir das jetzt auch vorhaben. Ganz klar.
Okay. Und jetzt sagst du Investoren, was suchst du da? Wie viel Geld brauchst du?
Wir sammeln ein im höheren sechsstelligen Bereich jetzt, eine größere Runde jetzt geplant, unsere Seed-Runde, und haben da das meiste auch schon zusammen. Also ich bin guten Mutes, dass wir das jetzt bald abschließen.
Also dann kommen da mal so knappe Millionen oder sowas in die Firma rein.
Genau.
Und da, das heißt, der Wert der Firma ist jetzt wahrscheinlich auch schon, das interessiert ja Leute, die Business neu aufbauen, also jetzt hast du von null angefangen, vor 4 Jahren bis heute, ich schätze mal, wenn du es jetzt aufnimmst, du wirst jetzt schon dir vorstellen, dass die Firma jetzt gegenüber den Investoren 7-8 Millionen wert ist oder sogar noch mehr?
Ja, noch nicht ganz so in dem Bereich, aber in die Richtung geht das schon, genau.
Okay. Und was machst du mit dem Geld? Also wo steckst du es dann rein? Also wirklich Leute einstellen, die Marketing machen oder Marketingkosten bezahlen oder auslösen?
Klar, ne? Wir sind immer noch ein Team von 6 Leuten. Wir brauchen erstmal Mitarbeiter. Auch hier dann sozusagen der Aufruf über den Podcast. Wir hiren gerade. Also
Kinderling.
Kinderling hired. Wir brauchen unbedingt Verstärkung im Bereich Marketing, Sales, aber auch Produkt und haben da viel vor. Also alle Interessierten gerne Mail an Kinderling schicken. Und da ist natürlich ein wichtiger Punkt, dass wir Mitarbeiter noch ranholen, aber dass wir dann auch tatsächlich Marketingbudgets haben, was wir bisher noch nicht wirklich hatten.
Genau. Und für euch wahrscheinlich jetzt auch ein schwieriges Thema, Corona, ne?
Corona hat es nicht wirklich einfacher gemacht tatsächlich. Jetzt auch die ganze Finanzierungsrunde so ein bisschen hinausgezögert und war natürlich ein Schock für die ganze Branche. Es finden letztendlich keine Veranstaltung mehr statt. Mit Kursen allem war das jetzt auch schwierig. Wir haben dann aber auch natürlich schnell reagiert. Das ist das Schöne an einem kleinen Team, an einem noch wachsenden kleinen Business. Wir konnten uns dann schnell darauf einstellen und haben die Anbieter versucht, so viel es geht, zu supporten. Wir haben die dabei unterstützt, Online-Kurse einzustellen, haben die Online-Kurse auch kostenlos bei uns beworben, damit natürlich auch die Eltern nochmal unter die Arme gegriffen. Wir haben Content in die Richtung erstellt, ne, was sind die 100 Dinge, die du mit deinen Kindern machen kannst im Lockdown, in der Quarantäne zu Hause, und haben da, glaube ich, ganz guten Job erstmal gemacht, sind jetzt natürlich gespannt, was jetzt mit der zweiten Welle noch kommt, ja.
Na gut, das ist ja jeder, das ist ein bisschen unklar.
Ja.
Okay, das hast du aber alles vorfinanziert?
Das habe ich alles letztendlich vorfinanziert, ja.
Wow, schon auch mutig, ne?
Ja. Ja, ein bisschen crazy auch tatsächlich, wie gesagt, ein bisschen gewarnt worden am Anfang, aber ich beschreibe es immer wieder, es war das erste Mal, dass ich irgendwie so eine Idee hatte, wo ich dachte, okay, das muss ich jetzt machen, anders geht's nicht, ich komme daran nicht vorbei und ich muss halt einfach zumindest ausprobieren, und war auch mit Sicherheit keine einfache Zeit, die ersten 2 Jahre Bootstrapping mit Marktplatzmodell, wie gesagt, aus dem Wohnzimmer raus, aber das Feedback der Nutzer, der Anbieter hat uns da sehr weit getragen tatsächlich. Ich habe so viele Mails, Zuschriften bekommen von Müttern, auch Vätern, die gesagt haben, Mensch, klasse, die Idee hatte ich auch schon und endlich setzt es mal jemand um. Und das ist natürlich was einem dann noch ein bisschen mehr Ausdauer und längeren Atem gibt für die Zeit, wo es dann mal nicht so läuft.
Und die Marke habt ihr euch auch irgendwie ausgedacht oder du dir selber wahrscheinlich ausgedacht?
Ja, wir hatten damals so eine kleine Fokusgruppe an Müttern, die habe ich mir so aus dem Bekanntenkreis zusammengesucht, und da haben wir dann solche Geschichten wie Logo und Markenname dann dort sozusagen einmal so entscheiden lassen letztendlich.
Okay, und dann hast du Domain registriert und fertig.
Genau.
Okay.
Ja.
Okay. Naja, also ist schon also Wahnsinnsgeschichte. Von null jetzt auf ein eigenes Business, also mit einer Idee und dann sozusagen einem Traum, selbstständig zu sein. Ja. Der war schon immer da.
Der war tatsächlich schon immer da.
Es ist ja auch was Redaktionelles, was du da machst. Das muss man ja auch sehen. Also ich meine, das ist jetzt ja nichts nur Technisches, sondern es hat viel mit Marketing zu tun, aber es ist auch sehr redaktionell. Also hast du so eine journalistische Kompetenz, sozusagen Sachen aufzuschreiben, sagst du die Corona, die 100 besten Spiele für zu Hause oder sowas, das ist ja sehr, redaktionell.
Ich gar nicht, aber ich bin ja zum Glück nicht alleine. Also es gibt dann auch ein Team, und Ich kann keine Texte schreiben, aber ich kann dann erkennen, ob das ein guter Text ist oder nicht. Und wir haben dann natürlich in der Redaktion welche, die sich da zusammensetzen und da schöne Texte schreiben. Ob das jetzt genau die 100 Ideen für Corona sind oder die 10 schönsten Abenteuerspielplätze in Köln. Solche Geschichten machen wir dann sehr gerne.
Und gibt es noch andere Arten, Traffic zu kommen, außer organisch bei Google? Also das heißt, SEO-Optimierung zu betreiben?
Also ein spannendes Thema, mit dem wir uns jetzt ein bisschen mehr befassen, ist Influencer-Marketing.
Mhm. Mami-Blogger und sowas?
Ganz genau. Da haben wir uns bisher nur so halb rangetraut. Mhm. Wir haben da schon Influencer, die uns dann auch unterstützen. Wir haben zum Beispiel eine Influencerin, die für uns auch Content schreibt, aber noch nichts Größeres damit gemacht. Jetzt ist eine Idee zum Beispiel, dass wir auch in den Regionen vor Ort dann so eine Art Markenbotschafter im Besser, da Kinderling im Besser da haben vor Ort, die dann auch immer so ein bisschen den Vibe in den Regionen aufnehmen und darüber schreiben können, sich ein bisschen Werbung machen für Kinderling. Das ist so ein bisschen unser Ansatz, da irgendwie so eine Influencer-Gruppe um uns zu sammeln.
Okay, und noch weitere, also Influencer oder Mami-Blogger, sag ich jetzt mal, organisches SEO, noch irgendwas anderes, was ihr getestet habt oder wo sagst du es?
Paid ist für uns auf jeden Fall natürlich ein Thema. Ne? Versuchen da Facebook Paid was zu machen mit Google Retargeting. Das sind so Geschichten, die wir jetzt so langsam anfangen zu testen.
Weil Retargeting ist ja eigentlich ein total naheliegend. Wenn man einmal die Leute sozusagen markiert hat, dann will man sie nicht wieder loslassen.
Genau, im besten Fall erreicht man die da darüber relativ günstig wieder. Genau.
Und geht nicht auch sowas so arbitragemäßig, dass du sozusagen Google-Anzeigen, also Google AdWords bezahlst, und dann hast du halt, dadurch, dass du so viele Aktivitäten hast, auf deiner Seite ja wahrscheinlich eine ganz gute Conversion, weil wenn jemand nach jetzt Kinder, weiß ich nicht, Nachmittag oder Nachmittagsbeschäftigung Kinder Berlin oder was auch immer die Keywords sind, sucht und dann eure Anzeige klickt, dann kostet die wahrscheinlich irgendwie was kostet so eine Anzeige im Bereich? 1 Euro oder 80 Cent oder sowas?
Genau, so in dem Rahmen.
So, aber dann hast du wahrscheinlich, wenn du dann da eine gute Conversion hinbekommst, müsstest du ja immer eine höhere Provision bekommen. Nehme ich mal an, das ist ja auch nicht so verrückt zu glauben. Das heißt, es ist dann schon noch ein Conversion-Spiel. Du musst irgendwie paid einkaufen, konvertieren in eine Provision hinein, die dann höher ist. Aber das müsste doch eigentlich ganz gut aufgehen.
Genau, und der Trick ist natürlich, dass dann die Akquisekosten niedriger sind, als dann im besten Fall die...
Das meine ich, also ist ja dann typisch Arbitrage eigentlich. Genau. Aber es ist ja sofort im ersten Moment zu sehen, geht das jetzt? Also kann ich auf dem Keyword Leute oder Mütter, Väter finden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit nachher was kaufen?
Ja, das geht. Mit der Herausforderung, dass natürlich alles relativ lokal ist. Das heißt, man muss dann natürlich schauen, dass man sie dann dort auch auf die richtigen Landingpages packt. Aber grundsätzlich ist das möglich. Herausforderung bei uns auf jeden Fall, wir haben nicht 20 Keywords und können darauf aufbauen, sondern wir haben ein paar mehr und müssen da ganz genau gucken, wo wir dann auch investieren letztendlich.
Guckst du dir denn so vergleichbare Marktplätze an? Ich meine, es gibt ja in Berlin jetzt Get Your Guide, also so eine Reiseführervermittlung, sag ich mal, oder so Museumsbesuche, all sowas fällt da runter, die jetzt zumindest vor Corona Milliarden bewertet werden. Also wir sprechen von einem ganz anderen Extrem. Milliardenbewertungen und die haben auch am Ende sehr, sehr, sehr viel, glaube ich, über Google reingeholt, paid und dann irgendwie zugesehen, dass sie das, was sie dann von den Touristen, von den Reisenden, von als sozusagen, oder was, dass die dann viel kaufen, dass dann die Provisionszahlung von einem Museum Louvre in Paris oder keine Ahnung von irgendeinem Angebot in Italien oder Spanien, sonst wo, dass es höher ist. Und das hat in Berlin schon mal sehr, sehr, sehr gut funktioniert, zumindest in vor Corona-Zeiten, als man reisen konnte.
Ja.
Ist sowas für dich Inspiration? Guckst du da hin oder denkst du dir, boah, die machen ihr eigenes Rennen?
Wettbewerb oder auch andere Marktplätze ist natürlich auch Inspiration oder kann Inspiration sein, aber ich glaube, am Ende des Tages müssen wir auch auf unseren Markt gucken. Der ist halt, der Kinderfreizeitmarkt ist ein bisschen anders als zum Beispiel für Get Your Guide, dann auch die Touristen, die ja dann vor allem ins Louvre gehen beispielsweise. Da ist einfach die Zielgruppe noch eine andere. Ich glaube, unsere Besonderheit ist, dass ja auch nicht alles über die Plattform buchbar ist. Wie ich eingangs schon sagte, Kindergeburtstage, bestimmte Angebote, Freizeitorte. Das heißt, es ist auch einfach sehr stark Inspirationsquelle für Eltern. Und das ist natürlich was für uns wahnsinnig spannend ist, worüber wir auch wieder Eltern bekommen können. Also es ist gar nicht nur der Content, der jetzt direkt mit den Aktivitäten verknüpft ist oder die Keywords, sondern es ist tatsächlich bei uns mittlerweile auch Content, der darüber hinausgeht. Ob das jetzt Corona ist, was auch relevant ist für die Eltern, oder auch Reisen mit Kind beispielsweise, wo wir auch Beiträge haben. Oder wenn jetzt Änderungen zum Elterngeld kommen, dann berichten wir auch darüber. Also es ist schon so, dass wir da versuchen, mehr eine Community aufzubauen, als es vielleicht ein Get Your Guide tut. Also es ist so ein bisschen, wenn du willst, eine Buchungsplattform, aber nicht nur.
Also auch Stück Community. Also oder
auch auf jeden Fall ein Stück Community.
Plattform, ne? Okay, also so ein bisschen eigentlich Wettbewerb zu Eltern, dem Familienmagazin oder so einer Zeitschrift oder sowas, ne?
Irgendwie schon. Also es ist gleichzeitig sowas, so eine Buchungsplattform gibt es noch nicht, da haben wir dann keinen Wettbewerb, aber natürlich Eltern.de und andere Geschichten und im weitesten Sinne wahrscheinlich auch Elternforen sind dann auch irgendwie Wettbewerb. Genau.
Wer gibt's denn da? Also ich kenne von Gunnar und Jana aus meiner Zeit Eltern, die haben mittlerweile auch alles zusammengekauft eigentlich, so was da so ist.
Genau, ne? Es gibt sehr viele so lokale Magazine, Verlage, die dann ja meistens Magazine oder auch Bücher rausbringen und dort dann Freizeitorte für Familien vorstellen.
Warum haben die das noch nicht gemacht, so auf der Plattform Gedanken wie du?
Gute Frage, ist wahrscheinlich, die kommen dann einfach aus einer anderen Richtung, denke ich, eher so aus dem Offline-Business. Machen das ja auch erfolgreich. Das sind auch schöne Magazine und Bücher. Aber es ist halt nicht das, was sich, glaube ich, die moderne Mutter wünscht, die dann gerne auch mal außerhalb von irgendwelchen Öffnungszeiten auf ihrem Smartphone dann einen Kurs buchen möchte oder schauen will, was am Wochenende irgendwie machbar ist, wo die schönsten Spielplätze sind oder wo der tollste Kinderflohmarkt ist. Und da haben wir, glaube ich, einen ganz guten Nerv getroffen. Man merkt aber, dass die anderen jetzt auch nachziehen, also dass da auch schon so ein paar Ideen von uns kopiert wurden, wie zum Beispiel so ein Weekly Newsletter, den gab es einfach vorher noch nicht, zumindest in Berlin, und jetzt versuchen das die anderen natürlich auch, sowas aufzubauen.
Okay, okay. Und was glaubst du, ist damit möglich? Also was habt ihr den Investoren oder in den Gesprächen, was sagst du denen? Wie viel Umsatz kannst du damit machen in sagen wir mal, den nächsten 3 Jahren oder so?
Wir wollen nachhaltiges Business aufbauen. Wir haben den Vorteil jetzt auch gegenüber den Investoren. Wir haben schon Umsätze. Wir haben sozusagen schon die schwarze Null geschafft, konnten uns da im Kleinen finanzieren. Das heißt, das Risiko ist relativ gering, jetzt bei uns einzusteigen. Und alle Zahlen für unsere Planung, die basieren halt auf tatsächlichen Erfahrungen, die wir jetzt hatten in den ersten 3 Jahren.
Okay, ja. Okay. Kann ich irgendwie helfen? Ich meine, wir sind ja selber, wenn du Fragen hast, ich bin ja wirklich auch dabei, einen Marktplatz gerade zu bauen. Du hast ja schon verstanden, dass man am Anfang nicht von allen beiden Seiten Geld verlangen darf, sondern dass man ein bisschen auch erstmal was anfüttern muss.
Das ist auf jeden Fall.
Ich glaube, man muss sich auch sehr genau überlegen, wie man das monetarisiert. Ob jetzt so ein einfaches Affiliate-Modell, wie bei uns wäre es das nicht gewesen.
Ja.
Glaube ich, auch ein einfaches Listing-Modell wäre es auch nicht gewesen. Das ist bei dir vielleicht anders, weil du hast auch dann viel mehr Partner am Ende, noch mehr Anbieter. Aber ich glaube, da gibt es dann auch so Premium-Abo-Modelle, dass man sagt, okay, es geht nicht um ein Listing, sondern es geht um so ein Jahresgebühr für bestimmte Funktionen, die man nutzen kann oder sowas.
Mhm.
Also ich glaube, da musst du, also wäre mein Gefühl, in den Monetarisierungs- Fragen noch auf andere Ideen kommen, weil sonst geben sie dir 10% einmalig ab von einer Transaktion und gut vermarktet und du kannst halt vermarkten. Das ist ja am Ende super Content. Ja, am Ende ist, dann hast du vielleicht auch irgendwelche 100% Marge, wenn da irgendwie einen Banner schalten möchte oder du da irgendeine Ad mit in den Newsletter nimmst.
Mhm.
Aber ich glaube, da muss man noch weiter überlegen, ob man nicht noch mehr irgendwie Erlösmodelle findet.
Mhm. Ja und nein. Ich glaube, als Marktplatz ist klar, der Erlös ist wichtig und war vor allem in den ersten Bootstrap-Jahren schon auch wichtig. Aber tatsächlich ist unser Ziel gerade vor allem erstmal auch die Anbieter, den Content auf die Seite zu bekommen.
Ja, ja.
Und da verzichten wir dann gerne auch zum Beispiel auf eine Subscription-Fees in den neuen Regionen, sagen auch, hey, komm kostenlos auf unsere Seite. Mhm. Wenn du das Buch beeinstellst, stehst du ein bisschen weiter oben, um das möglichst risikolos zu machen. Am Ende des Tages wollen wir, dass die Eltern das nutzen, dass es ja einen Mehrwert hat für die Eltern. Und der Mehrwert ist ja oder sind ja die vielen, vielen tollen Angebote von den vielen, vielen Anbietern, die es gibt.
Mhm.
Und das sind halt nicht nur die Angebote, die jeder kennt und die Zoos und Schwimmbäder dieser Welt, sondern auch viele, viele kleinere Kursanbieter, Veranstaltungen, von denen man so als Eltern vielleicht gar nichts mitbekommt. Auch viele, viele kostenlose Angebote. Und das sind die Dinge, die uns, glaube ich, ausmachen. Und
wie kriegst denn du die at scale auf die Plattform? Also ich meine, wenn du da jetzt sozusagen irgendwie hingehst und dann Viertel und sagst, hier gibt es jetzt, weiß ich nicht, gefühlt 200-300 Anbieter oder noch mehr, wie rufst du denn alle an und erzählst denen davon oder wie erreichst du die?
Tatsächlich rufe ich alle an, ich und mein Team. Nein, also wir haben das natürlich über die Zeit auch so ein bisschen optimiert, aber es fing an damit, dass wir alle Anbieter angerufen haben. Mittlerweile machen wir viel über E-Mail, haben jetzt in Hamburg und Berlin schon die Situation, dass Anbieter uns anrufen, auf die Seite kommen wollen. Das ist ja das, was du...
Absolut, dann hast du gewonnen, ja.
Dann hast du gewonnen und das merken wir, das funktioniert da halt schon. In den neuen Regionen sind wir noch nicht so weit, da müssen wir natürlich noch Klinken putzen, rufen an. Aber es ist ein schönes Produkt, was man verkaufen kann. Es ist ein Produkt, was es so noch nicht gibt. Das heißt, die Anbieter freuen sich, dass es was in die Richtung gibt. Es ist ein nachhaltiges Modell. Es ist keine Abzocke. Ich glaube, die Anbieter verstehen, dass wir das irgendwie auch nur gemeinsam hinbekommen. Und das ist schön. Also da, das geht schon Hand in Hand. Und da sind die Conversion-Raten beim Verkauf auch gut. Und ich glaube, nicht vergleichbar mit anderen Branchen, wenn du an Kaltakquise und solche Sachen denkst.
Ja, also ich meine, gut, ich verstehe schon, dass du den Markt da wirklich, also du löst ein Problem, so das ist ja schon mal das Allerwichtigste, aber der Weg ist halt echt ein steiniger. Man muss überlegen, wie kann man den irgendwie abkürzen, wie kann man es irgendwie schaffen, dass die sich noch aktiver eintragen, vielleicht die mal alle zusammen irgendwie einladen oder sozusagen einfach, bevor du die alle abtelefonierst, einfach mal alle. Kannst du natürlich jetzt auch gerade keine Events machen, aber dass man sagt irgendwie, wir laden jetzt mal alle ein, wir machen mal eine Schulung für digitale Kundengewinnung für Kinder-Eventanbieter und dann kommen die da irgendwie 30, 40, 50 Anbieter und dann kannst du denen erklären, wie das generell funktioniert und dann, dass sie dann auch alle Kinderlinge im Blick haben. Ne? Also ich glaube, du musst das da über diese Schiene führen. Da wird, glaube ich, extrem viel Wert geschaffen, wenn du eine schon mal eine Kundenbeziehung hast zu diesen ganzen Anbietern, wenn du die, wenn die dich alle kennen, wenn die wissen, sind da registriert, dann hast du ja schon mal extrem viel gewonnen. Da hast du noch kein Geld verdient, aber ich glaube, wenn das alles da ist, dann da Traffic drauf zu schieben.
Ja, Webinare, noch eine andere Idee, ne? Anbietern Webinare zu präsentieren zu bestimmten Themen.
Ja, die ja das Gleiche, wie was gerade meinte, halt, genau, mit Corona-konform, ja klar. Das macht, glaube ich, schon Sinn, dass sie sich da einwählen können, mal gucken können, wo soll ich denn jetzt neue Kunden hergewinnen, ne, wenn ich jetzt hier irgendwie Kindertanzkurse anbiete.
Ja.
Das, und wenn du das dann da vollständig hast, dann die Frage, wie kriegt man das auf der Kundenseite groß? Wahrscheinlich brauchst du irgendwelche Rating-Systeme, wo auch dann die Besucher sagen können, wie gut es war, so Feedback, so Review-Systeme, die immer wieder Traffic ziehen.
Ja. Also wir haben schon auch ein Rating-System, also wir fragen auch den Nutzer immer wieder nach der Bewertung, nach dem Kurs, und das ist auch wichtig, dass wir da auch ein Stück weit ja, die Qualität monitoren oder im besten Fall garantieren können. Auf jeden Fall, das ist spannend. Medienpartnerschaften machen auch total Sinn.
Macht ja auch.
Auf jeden Fall, ja.
Genau. Also das ist auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt. Das ist, wenn man es gewinnt, dann ist es perfekt. Aber ich habe das Gefühl, du hast jetzt eine Stadt ganz gut im Griff und jetzt den nächsten draufzukriegen, dass es wirklich eine nationale Plattform ist.
Genau. Weil, das ist jetzt echt ein spannender Schritt. Wie gesagt, in Berlin und Hamburg haben wir es schon geschafft und jetzt kommen die anderen Städte, Frankfurt, Köln, Stuttgart, München und Zürich und Düsseldorf, wo wir jetzt ordentlich reinhauen, um den Content zu kreieren, um die Anbieter zu kontaktieren. Das ist natürlich auch jetzt zu Corona-Zeiten, wenn wir da jetzt anrufen, merken wir natürlich auch, der Kopf ist woanders. Die wissen selber teilweise gerade nicht, wann sie ihre Kurse wieder anbieten können. Also ist jetzt auch die Schwierigkeit vom Timing, müssen wir jetzt noch ein bisschen aushalten, aber haben natürlich jetzt in der Phase auch die Möglichkeit, viel vorzubereiten für die nächsten Schritte. Eine Frage auch, die sich uns immer stellt, vielleicht hast du da auch eine Meinung dazu, ist App oder nicht?
Glaube ich gar nicht dran.
Glaubst du gar nicht dran? Nee. Interessant, ja. Wir haben da die unterschiedlichsten Meinungen,
also ich glaube,
auf Investorenseite.
Total aufwendig, die zu bauen.
Ja.
Man musste dann irgendwie iOS und alles Mögliche. Ja. Und, das glaube ich nicht.
Ja.
Und dann eine App, irgendwie durch den App Store durchzukommen, dass Leute dich finden, und dich installieren ist total schwierig. Das kostet nur extra Geld. Klar, dann hat jemand die App installiert, aber ich glaube, da kannst du genauso gut versuchen, die Website oder das, die Marke in den Kopf der Leute reinzukriegen, dass sie irgendwie ein Mobilnetz ansteuern und sparst dir die ganzen Entwicklungskosten. Da gibt es ja auch so viele technische Fuck-ups dann irgendwie.
Ja.
Ständig irgendwelche Updates. Und es ist einfach nicht Kernwertschöpfung. Also Kernwertschöpfung ist, dass diese Vermittlung da ist, der Content so gut ist, wie man den haben will. Also
Auch wir denken ja
über Apps immer mal wieder nach, machen dann zum Festival so ein Basismodell, mit dem man am Festival rumnavigieren kann und solche Sachen. Aber ansonsten ist halt einfach App. Wenn du über die App aus meiner Sicht Wertschöpfung kreieren kannst, dann macht das Sinn. Oder die Kundenbeziehung so ist, dass sie über die App, sagen wir mal, die neue Sixth Chair, ne, wo du dann irgendwie dein Auto permanent oder andere darüber kaufen, mieten, buchen. Das ist halt irgendwie naheliegend, dass es eine App ist. Aber bei euch auch in der Frequenz und so würde ich jetzt, mein Bauchgefühl, dass man das nicht macht. Aber, also ich mache mir eher so ein bisschen Sorgen. Ich habe ja selber eine Sporthalle gepachtet und meine Frau hat da im Wochenende viele Jahre lang auch mit unseren Kindern, als sie ganz klein waren, so Spielzeuge reingestellt von Oktober bis März und dann konnte man da, also waren so eigene Kinder da und andere Kinder konnten dann auch dazukommen, dann ist sie so in die umliegenden Kitas gegangen, hat das irgendwie ein bisschen bekannt gemacht. Dann waren wir da sonntags morgens immer von, weiß ich nicht, 9 bis 14 Uhr und es kamen halt ganz viele andere Familien auch dazu. Dann haben wir in der Halle rumgespielt und das war aber kein Modell, das jetzt richtig viel Umsatz generiert hat. Also, weil du hast dann da 20 Familien oder sagen wir 30 Kinder kommen da dazu, dann nimmst du von jedem Kind so 5 Euro, dann sind das irgendwie 150 Euro, die man wie an so einem Vormittag da irgendwie umsetzen konnten. So. Und davon haben wir jetzt, wenn man streng ist, die Halle ja eigentlich gar nicht richtig bezahlt, weil die war gepachtet für irgendwie, dass da abends irgendwie eine Anwaltstruppe Fußball spielt oder sowas. Oder
das heißt, diese, mitgenutzt.
Genau, wenn jetzt meine Frau dafür sozusagen diese Miete direkt hätte bezahlen müssen, als ich da als Untermieterin reingemietet hätte. Da hätte sie, weiß ich nicht, dafür 60 Euro bezahlt. Und dann wäre sie da am Sonntagvormittag gewesen und hätte am Ende 90 Euro verdient. Ja? Mhm. Und dann hätte es null Sinn gemacht, dass sie jetzt auch noch irgendwie dir irgendwie 20 Euro abgeben würde in dem Modell oder 10. Mhm. Weil es ist so eng und da hat sie noch keine Spielzeuge abgeschrieben, die sie angeschafft hat. Und wie das ihre eigene Arbeitszeit mit 90 Euro berechnet, bei 5-6 Stunden ist das halt auch irgendwie. Das ist also alles nett, wenn man eh Kinder hat, wenn man eh da ist. Mhm. Aber es hat mir nochmal gezeigt, wie klein dieser Markt eigentlich ist oder wie gering die Zahlungsbereitschaften erstaunlicherweise sind. Mhm. Und wie schwer es ist, da was zusammenzubekommen. Ne? Also in so einem Modell. Also ich musste gerade dran denken, weil das ja wirklich sehr naheliegend ist, zu dem, wer jetzt bei euch Kunde sein könnte. Ne? Mhm. Und da habe ich so gedacht, okay, ich hätte das damals versucht zu vermeiden und meine Besucher woanders versucht herzuholen. Mhm. Weil ich davon einfach nichts abgeben konnte. Ne? Also so, ja. Oder so.
Ja.
Und deswegen wäre meine Frage, auch wenn ich jetzt als Investor bei euch drauf gucke, so, wie gut geht's eigentlich euren Kunden? Ne? Mhm. Was wir jetzt auch zum Beispiel OMR in Corona-Zeiten ganz stark erleben, wir kommen einigermaßen solide aus der Krise, weil wir halt Kunden haben, denen es richtig gut geht. Ne? Also Softwarefirmen, Vodafone als Telekommunikationsanbieter, solche Firmen, die jetzt sehr große Warenkörbe machen, extrem große Konzerne sind. Mhm. Wenn du jetzt dann, wie gesagt, mit so kleinen Kindertanzgruppen arbeitest, da bist du, hast du eine Kundengruppe, die echt nicht jetzt die stärkste ist. So, ne? Mhm. Machst du dir manchmal Sorgen?
Wir haben ja nicht nur das Provisionsmodell, sondern wir haben ja als zweite Schiene tatsächlich auch unsere Media-Geschichten, die wir verkaufen. Teilweise dann auch schon an die großen Konzerne, die dann dort ihre Produkte platzieren. Und das bleibt auch nach wie vor zum jetzigen Zeitpunkt auch ein wichtiger Kanal, was Umsatz angeht. Wir wissen, dass die Anbieterseite sehr heterogen ist. Also du hast da genau solche Beispiele, wie du es gerade nennst, teilweise kostenlose Angebote, die sind ganz, ganz toll. Die wollen wir auf die Seite bekommen, weil das für uns wichtiger Content ist, weil das für die Eltern wichtiger Content ist, den wir gerne sharen wollen. Aber wir wissen, dass wir damit nicht verdienen. Letztendlich ist es auch eine Art Quersubvention, indem wir über größere Budgettöpfe, Werbegelder von Brands oder größeren Anbietern das auch mit subventionieren, aber so am Ende des Tages die Plattform, glaube ich, auch spannend machen, weil du halt nicht einfach nur die Großen drauf hast, sondern auch genau diese kleinen Geheimtipps, Sport in der Turnhalle, der Kita, perfekt. Das ist genau das, was wir auf Kinderling brauchen und haben und wo wir Leute dazu ermutigen wollen, sowas auch selber zu machen. Das ist nämlich auch das Spannende. Letztendlich kreieren wir damit ja auch einen neuen Markt. Wenn du dir jetzt überlegst, Mensch, du möchtest jetzt hier was machen, in kleinen Turnkurs für Kinder oder irgendwie in Sprachkurs oder irgendwas, dann hast du jetzt erstmal die Hürde, du musst ja eigene Webseite bauen, du musst dich irgendwie mit der ganzen Technik beschäftigen und mit dem Drumherum. Und bei Kinderling kannst du es direkt einstellen. Mhm. Also du kannst dir sozusagen Kursinhalte überlegen.
Also eigentlich am Ende neue, so wie es jetzt irgendwie ein Get Your Guide auch macht, einfach selber Kurs anzubieten. Wenn man sagt, okay, es gibt hier keinen tollen, weiß ich nicht, Angelkurs in Sizilien, dann machen wir halt den Get Your Guide Super Angelkurs.
Genau, oder Airbnb mit den Experiences. Das geht natürlich auch in die Richtung.
Und also die Wertschöpfungskette würde ich dann zu verlängern.
Ja, ganz genau. Unser Ziel ist es ja, die Vision ist ja zu sagen, okay, Kinderling, wenn irgendwie in ein paar Jahren Eltern darüber nachdenken, was machen wir in der Freizeit, was können wir am Wochenende machen, welchen Sportkurs, welchen Musikkurs kann ich wählen, dass sie dann sofort an Kinderling denken und dass wir da in dem Bereich letztendlich alles abdecken.
Kleine Brand aufzubauen, ne?
Genau. Das macht, glaube ich, sehr viel Sinn.
Mal ein Buch herausgeben.
Ein Buch herausgeben, ja, mal. Das kommt dann später.
Wer weiß. Also ich meine,
du meinst jetzt sozusagen die Inhalte, die wir schon haben.
Ja, genau.
Ja, das ist tatsächlich auch eine Idee, die wir hatten. Die haben wir jetzt nicht weiterverfolgt, weil wir einfach nicht die Ressourcen wirklich dazu hatten. Aber klar, macht total Sinn.
Du hast in der Elternzeitschrift eine Gastkolumne. Ja. Am besten so also irgendwelche Redaktionen, dass du regelmäßig der Kinderscout oder der Kinder-Event-Scout Also da so, mhm. so native Content-Integration in den verschiedenen cool. ja. Medien.
Ja, das ist eine sehr, sehr coole Idee. Also da brauchen wir auf jeden Fall noch Unterstützung PR-seitig. Da können wir, glaube ich, noch viel, viel mehr machen tatsächlich.
Also macht ihr so Referrer-Sachen? Also dass man so, wenn einer mhm. da war, dass er dann irgendwie euch weiterempfiehlt oder so, dass ihr das versucht zu verstärken?
Haben wir bisher über Influencer gemacht, aber wir haben jetzt noch kein Referral-Programm auf der Seite. Mhm. Was wir noch planen ist, wo wir auch gemerkt haben, da ist durchaus Appetit, dass wir auch im Checkout noch Gutscheine mit einbauen, weil mhm. diese ganzen Kurse, gerade Schwimmen, Pekip, diese klassischen Kurse, die man mit Kind macht, das eignet sich natürlich auch wunderbar als Geschenk, was dann auch die Großeltern den Kindern, den Enkeln mhm. schenken können.
Ja. Und du warst ja mal früher bei eBay, insofern mhm. kennst du ja diese Marktplatzwelt super ja. gut. Manchmal denke ich, das ist zu nah, sagen wir mal, an Davanda dran. Das haben wir ja auch mhm. gesehen, so ein Davanda, mhm. ne, so selbstgemachter mhm. Marktplatz, das hat am Ende nicht richtig gut funktioniert, mhm. weil es halt sehr kleinteilig war. Es mhm. war zu klein, zu selbstgemacht, sagen wir mal, die Produkte, und da kam nie ausreichend Umsatz zusammen, um diese ganzen Overhead wirklich richtig, oder auch die Marketingkosten, die man eigentlich hätte haben müssen, mhm. Zu refinanzieren. Und dann wurden die irgendwann verkauft, glaube ich, oder so mhm. in kleineren Maße. Oder ist es halt dann doch irgendwie ein Marktplatz, der richtig so Get Your Guide, also ist irgendwo zwischen Davanda und Get Your Guide, und du musst jetzt irgendwie das hinbekommen, dass es mehr Get Your Guide wird, also zumindest in den Vor-Corona-Zeiten, als Davanda. Das ist so würde ich es jetzt für mich zusammenfassen. Ne?
Genau, also wir sind wahrscheinlich so ein bisschen dazwischen. Ne? Wir sind nicht, wir haben nicht nur die kleinen Anbieter auf der Seite, wir haben aber auch nicht nur die großen und die Brands und nur eine Content-Plattform, sondern es ist wirklich ein gesunder Mix. Ich glaube, der Mix ist das, was die Eltern auch erfreut, dass du da wirklich am Ende des Tages alles drauf hast auf der einen Plattform, was du mit den Kids in der Freizeit machen kannst.
Was sag ich
denn? Und an uns liegt es dann, da entsprechend auch das richtige Monetarisierungsmodell zu finden. Und diese Flexibilität auch, was die Monetarisierung angeht, das hätte mir wahrscheinlich auch kein Investor vorher geraten, das so aufzubauen, Provisionsmodell und Subscription Fees und dann noch Media Packages, aber das ist letztendlich das, was uns ja auch bis hierher getragen hat, was ja auch funktioniert. Dann durch diese Flexibilität konnten wir auch so viele Anbieter erreichen und so viel Content auf die Seite packen.
Was haben denn die Pro-App-Leute gesagt? Weil ich habe ja gerade relativ starke Reaktionen. Jetzt keine. Was haben denn die Leute bei dir im Beraterkreis sagen, mach auf jeden Fall eine App? Was ist denn deren Argument?
Ja, ich habe schon gemerkt, du bist kein allzu großer App-Fan.
Generell, also nicht, ja, aber in dem
ja,
Fall jetzt.
Ja. Ich habe auch tatsächlich ganz bewusst am Anfang gesagt, nee, App, mega kompliziert, und das brauchen wir nicht. Und erstmal geht es um den Content. Ja. Und auch wenn du das schön responsive machst, dann reicht das. Ist auch immer eine Frage von der Frequenz. Wie häufig wird was gebucht? Wir sind als Buchungsplattform gestartet. Da war das kein Thema. Aber dann gemerkt, hey, wir haben einen Veranstaltungskalender. Da gucken Eltern täglich, wöchentlich rein, um zu schauen, was es gibt. Und ich glaube, an der Stelle hat die App dann so angefangen, Sinn zu machen. Dann haben wir auch die ersten Feedbacks bekommen von Eltern. Mensch, wäre das nicht was, wenn ihr hier auch eine App habt? Fände ich total toll. Und da gehen natürlich die Gedanken hin, dass man über die App das spiegelt, was wir jetzt sozusagen schon haben, vielleicht mit einem schönen Redesign nochmal verbindet, ein paar Sachen nochmal optimiert, was die Suche angeht auf der Seite. Also die Überlegungen gibt es schon. Der Vorteil ist halt, wenn du mit der App einmal den richtigen Nerv getroffen hast und dann im Set bist bei den Nutzern, dann hast du da natürlich nochmal einen schönen Vorteil.
Aber das kannst du ja immer nachziehen. Das kannst du ja auch noch in 3 Jahren machen. Ne?
Genau. Deswegen, das ist bei uns keine Prio, die ganz oben steht. Die Prio gerade ist wirklich einfach die anderen Märkte, Regionen zu erschließen, die Anbieter, den Content auf die Seite zu bekommen. Und das können wir auch ohne App machen, ganz klar.
Auf jeden Fall. Also da wäre ich auch skeptisch.
Ja. Aber wir denken dran und träumen davon. Und dann denke ich, macht das auf jeden Fall bald Sinn.
Ja. Okay. Also, wie gesagt, ich finde es ja gut, wenn man seine Träume da sozusagen versucht zu realisieren, und wie du es beschrieben hast, das hat dich so gepackt und du konntest dann nicht mehr anders, als es auszuprobieren. Das ist ja irgendwie ein Zeichen von Leidenschaft und auch irgendwie, dass man sein Leben dann doch so lebt, vielleicht, wie man es leben muss, und nicht einfach irgendwie komplett kalt durchkalkuliert und dann irgendwie da einfach bei eBay sitzen bleibt noch weitere Jahre, auch wenn die ersten Jahre schön waren. Ich finde das richtig und drücke dir total die Daumen. Auch wie gesagt, wenn ich das Gefühl habe, das ist eine harte Wette, also es ist, haben wir schon gesagt, Marktplatz, es ist ein Marktplatz im kleinteiligen Bereich. Ich hätte es mich vielleicht nicht getraut. Ich traue mich dann zumindest auch einen Marktplatz, aber halt nur Software, das sind halt größere Pakete. Aber umso mehr würde ich mich freuen, wenn du es hinbekommst. Und in dem Sinne, Danke dir fürs Kommen.
Ja, danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Danke, Philipp.
Alles klar. Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.